Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also dadurch, dass die Formel 1 ja auf allen Kontinenten unterwegs ist, also nicht nur ein internationaler Wettbewerb, sondern ein globaler Wettbewerb, müssen wir mindestens zwei Brillen aufsetzen. Einmal die deutsche und dann eben die Weltbrille, wenn es so etwas geben sollte.
Vor allem, wenn wir uns mal auch die Zahlen angucken, was die Corona-Pandemie für Einflüsse auf die Formel 1 hatte. Das war ein Rekordverlust im Jahr 2020.
Ich denke aber, dass Verbrennungsmotoren nicht vollkommen verbannt werden, sondern vielleicht eine Nische haben, aber ganz verdrängt werden sie nicht.
Ja, Potenziale mit sich bringt, aber Michael Schumacher war schon das Formel-1-Gesicht in Deutschland, was halt definitiv für die Aufmerksamkeit in diesem Land fehlt.
Wir haben zu wenig Idole, nicht nur in der Formel 1 oder im Motorsport.
Newcastle United von einem saudischen Konsortium quasi gekauft wurde, welches um die 300 Millionen Pfund einfach mal so überweist. Und wollen die einfach nur ihre Macht ausspielen? Wollen die das Marketingzwecke, weil Newcastle ja eigentlich ein cooler Club ist? Oder warum kaufen die einfach diesen Club für 300 Millionen Pfund?
Casino Royale, sage ich immer nur. Wir legen da einfach mal ein bisschen Geld auf den Tisch des Herrn und dann gehört uns was.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Wenn ich von unserem Podcast spreche, dann meine ich natürlich mich, Lennart, und meinen treuen Gesprächspartner Gerhard, der wieder an meiner Seite sitzt. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, starten direkt mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich würde gerne mit Basketball beginnen, denn da finde ich es schon bemerkenswert, dass der Deutsche Basketballbund und die Basketball-Bundesliga ihren Grundlagenvertrag vorzeitig um mindestens weitere 10 Jahre verlängert haben. Dieser Grundlagenvertrag regelt ja die Rechte und die Pflichten, die die beiden Organisationen haben. Wurde übrigens erstmals 1999 geschlossen, 2008 zum ersten Mal verlängert, jetzt also eine weitere Verlängerung. Und wenn der Vertrag nicht bis zum 30. Juni 31 gekündigt wird von einem der beiden Parteien, dann läuft er sogar bis 30. Juni 2037, dann bin ich schon in Rente.
Das hört sich sehr, sehr langfristig gedacht an, ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn man denkt, oh, Basketball, die haben bestimmt 10 Jahre nach Fußball irgendwie so einen Vertrag geschlossen. Nee, die waren sogar ein Jahr früher, denn der Deutsche Fußballbund und die DFL haben erst in Anführungsstrichen 2000 einen solchen Vertrag geschlossen, der auch notwendig ist, weil die Rechte an den Begriffen wie Deutscher Meister oder Pokalsieger, das kann nur ein Verband machen. Und die Durchführung kann man abtreten, wie eben jetzt in den beiden Beispielen.
Wenn man schon so 10 Jahre langfristig oder wieder 10 Jahre den Vertrag verlängert, dann heißt das ja aber, dass man grundsätzlich mit den Inhalten zufrieden ist und gar nicht so viel ändern muss. Oder wie kann man das interpretieren?
In der Presseerklärung heißt es erfolgreiche, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es ist ja auch so, dass beide davon profitieren. Also entweder gehen beide unter oder beide gewinnen und hier gewinnen beide.
Ein anderes Thema, andere Sportart, Fußball. Da hat man nämlich jetzt unter der Woche gehört, dass Newcastle United von einem saudischen Konsortium quasi gekauft wurde, welches um die 300 Millionen Pfund einfach mal so überweist. Und ich habe jetzt schon unter der Woche immer wieder gelesen, jetzt geht's los. Die sind jetzt interessiert am Trainer als Ralf Rangnick oder irgendwelche Spieler wurden da schon aufgelistet, die natürlich zur Weltspitze gehören. Und wenn man sich das mal anguckt, Newcastle ist aktuell, glaube ich, 17. in der Premier League. Und da fragt man sich, warum jetzt 300 Millionen Pfund von einem saudischen Konsortium, was haben die davon? Wollen die einfach nur ihre Macht ausspielen? Wollen die, hat das Marketingzwecke, weil Newcastle ja eigentlich ein cooler Club ist? Oder warum kaufen die einfach diesen Club für 300 Millionen Pfund?
Casino Royale, sage ich immer nur. Wir legen da einfach mal ein bisschen Geld auf den Tisch des Herrn und dann gehört uns was. Ich finde da keine Bindung und ich finde auch keine Authentizität. Ich verstehe auch nicht, dass nach einer Umfrage 95% der Newcastle-Fans da begeistert sind und jubeln, dass jetzt da Kohle kommt. Man muss Dinge erwirtschaften. Also einfach hier ein Packen Geld auf den Tisch legen und sagen, das ist es, das ist unrentabel, was ich sagen will, das ist unseriös, wollte ich sagen. Das hat also mit erwirtschaftetem Geld nichts zu tun.
Haben wir jetzt auch bei dem Beispiel Hertha BSC bisher auch wohl gesehen. Die haben auch einfach ein paar Millionen bekommen, sich ein paar teure Spieler gekauft. Klappt nicht immer. Und wenn es nicht klappt, dann kann das auch ganz schön nach hinten losgehen, weil du halt auch damit so richtig deine Identität quasi verkaufst, kann man schon so sagen.
Auf jeden Fall. Geld schießt Tore, sagen die einen, die anderen eben nicht. Also am Ende des Tages müssen es schon Spieler tun. Es erleichtert natürlich mit dem Geld und sorgt hier in Deutschland für die Diskussion 50+1. Soll das weiter bleiben? Geht man über den Weg der Investoren? Also das Thema wird uns wirklich noch erhalten bleiben. Deshalb gut, dass du uns das hier ins Gespräch gebracht hast. Das, was ich noch als drittes Thema mit ins Gespräch heute bringen möchte mit unserer Retrospektive auf die Woche, ist einfach die Formel 1. Honda hat ja erklärt, aus der Formel 1 auszusteigen, was jetzt die Motoren anbetrifft, aber man will die Kooperation mit Red Bull weiterpflegen. Und das finde ich insofern sehr interessant. Die Mitarbeiter von Honda werden von Red Bull übernommen und bleiben auch in der Kontrolle des Ablaufes erhalten. Und ab so der übernächsten Saison will Red Bull mit den Erfahrungen dann selber mit dem Thema weiterarbeiten. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass hier Red Bull eben nicht sagt, da machen wir auch nicht mehr weiter, sondern man geht in der Kooperation einen Schritt weiter.
Macht aus Sicht von Red Bull aber meiner Meinung nach Sinn, weil sie halt die Expertise von Honda so übernehmen können, und so langsam dann selber in die eigene Richtung oder in die eigene Schiene gehen können. Gut, das ist ein interessantes Thema gewesen. Das passt nämlich perfekt zu unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und das Thema der Woche ist nicht nur die Formel 1, sondern generell Motorsport. Und da haben wir, sage ich jetzt mal, so drei große Ligen, wenn man das nennen kann. Das ist einmal die MotoGP, die Formel 1 und die DTM. Gerd, welche Bedeutung hat der Motorsport in Deutschland oder was müssen wir darunter generell verstehen?
Also dadurch, dass die Formel 1 ja auf allen Kontinenten unterwegs ist, also nicht nur ein internationaler Wettbewerb, sondern ein globaler Wettbewerb, müssen wir mindestens zwei Brillen aufsetzen. Einmal die deutsche und dann eben die Weltbrille, wenn es so etwas geben sollte. Und für die Welt ist die Formel 1 wesentlich bedeutender als eben für Deutschland. Ich will noch mal ganz kurz einen kleinen Rückblick machen auf die Geschichte. 1977 hat Bernie Ecclestone, wohl die schillerndste Figur im Bereich des Sportbusiness, was den Motorsport anbetrifft, von der FIA aus dem Automobil-Weltverband die Fernseh- und Werberechte für die Rennserie erworben. Was denkst du, für welche Laufzeit?
Boah,
100 Jahre.
100 Jahre?
Ja, der hat einen Vertrag gemacht, der weit über seinen Lebenszeitraum hinausgeht.
Ich wollte gerade sagen, was macht das denn für einen Sinn?
Ja, der hat ja auch Frau und Freundin und Kinder, das hat er langfristig für sich gedacht. Aber 1977 Vertrag gemacht, FIA hier 100 Jahre. Und hat dann das Unternehmen Formula One Management gegründet, später dann an IMTV für 3,3 Milliarden verkauft. Da sind die pleite gegangen. Die Firma ist an Banken gegangen und später hat CVC Capital Partners die Anteile wieder übernommen. Und jetzt rate mal, wer der Vorsitzende dieses Unternehmens ist.
Vielleicht sein Sohn?
Nein, Bernie Ecclestone.
Also.
Und damit ist er wieder der Chef der Formel 1. Und er hat es also wirklich geschafft, erst einmal diese Rennserie international so bedeutend zu machen, dass die enorme Umsätze gemacht haben. Wobei ich glaube, dass sozusagen die Superglanzzeiten der Formel 1 eher in der Vergangenheit liegen. Da müsste schon granatenmäßig was passieren, dass wir an diese Zahlen wieder rankommen.
Vor allem, wenn wir uns mal auch die Zahlen angucken, was die Corona-Pandemie für Einflüsse auf die Formel 1 hatte. Das war ein Rekordverlust im Jahr 2020. Man hatte nämlich aufgrund einerseits fehlender Zuschauereinnahmen und auch, weil man einen verkürzten Rennkalender gemacht hat, weniger Einnahmen von 317 Millionen Euro. Das heißt, die Gesamteinnahmen, ja, oder 317 Millionen Euro weniger aufgrund der fehlenden Zuschauereinnahmen und verkürzten Rennkalender. Man hatte im Jahr 2019 Gesamteinnahmen von mehr als 2 Milliarden Dollar. Die sanken aber auf 1,145 Milliarden Dollar. Das heißt, quasi aufgrund anderer Sponsorengelder und so kam das auch nochmal ein bisschen anders zustande. Die Auszahlungen an die Teams sanken von 1,01 Milliarden Dollar auf 711 Millionen Dollar. Und der Gewinn von 17 Millionen Dollar 2019 endete in einem operativen Verlust von 386 Millionen Dollar.
Ja, es ist auch wirklich ein dramatischer Turnaround. Und wie gesagt, es verliert ja nicht nur die Formel 1, also CVC Capital Partners als Veranstalter, sondern es verlieren alle. Also die Teams haben weniger Geld, um damit auch vielleicht in der Entwicklung von Motoren und sonstigen Dingen auf sich aufmerksam zu machen.
Definitiv. Und aufgrund dieses verkürzten Rennkalenders waren natürlich auch die Sponsoreneinnahmen deutlich anders, weil man halt mit den Sponsoren sprechen musste, okay, wie gehen wir jetzt damit um, weil ihr weniger gesehen werdet aufgrund diesem verkürzten Rennkalender und weniger Rennen.
Und weißt du, eine der Konsequenzen ist, wenn es weniger Rennen gibt, gibt es natürlich auch weniger Übertragung im Fernsehen, ist ja logisch. Und wir haben mal eine Untersuchung rausgesucht, da war eine Befragung unter den Zuschauern in Deutschland allerdings, ne, und da haben 68% gesagt, sie verfolgen gar nicht mehr die Formel 1, 10% live im Fernsehen und 12% im Nachgang. Also ganz, ganz wichtig für Formel 1 ist die Fernsehübertragung und da haben wir auch einen Wandel festgestellt in Deutschland.
Definitiv, weil die Übertragung, ich kenne das noch von früher, Papa sitzt sonntags vormittags vorm Fernseher und guckt RTL, Michael Schumacher.
Ja.
Und das hat sich jetzt geändert. RTL zeigt nur noch 4 Grand Prix und der Rest liegt bei Sky, das heißt beim Pay-TV. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Quoten, weil, ich sag mal, bei Sky selber sind die Quoten gestiegen. Die waren ungefähr immer bei 400.000 Zuschauern, als das noch auch bei RTL übertragen wurde. Jetzt ist es gestiegen auf 816.000 Zuschauer. Das ist ein neuer Rekord für Sky. Aufgrund der fehlenden Konkurrenz von RTL, weil früher lagen die Quoten bei RTL im Schnitt bei 4 bis 4,5 Millionen. 2021 bei den 4 Grand Prix waren es dann auch nur noch 3 Millionen. Das heißt, die TV-Quoten in Deutschland, die sinken tatsächlich stark. Ich glaube aber, dass der Motorsport Formel 1 global gar nicht so an Bedeutung verliert,
da
sondern
bin ich
dass
bei dir.
Es eher an Deutschland liegt.
Das sind die zwei Brillen, von denen ich eingangs gesprochen habe. Weltweit gesehen sind die Saudis, die Asiaten also wild hinter Formel 1 her. Es ist ja auch spektakulär zu sehen, was aus Motorenleistung, was für eine Ingenieursleistung dort an den Tag gebracht wird über das Rennwochenende. Ist ja nicht nur das Hauptrennen, sondern ein ganzes Wochenende und eine ganze Saison. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass sowas wie Netflix-Serien und so schon dazu beitragen, dass das weltweite Interesse vorhanden ist. In Deutschland, Michael Schumacher, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber die waren garantiert zweistellig über 10 Millionen. Das wird dauern, bis wir die wieder bekommen.
Definitiv, vor allem, weil du ja aktuell jetzt auch nicht mehr diesen globalen Helden oder nationalen Helden hast, sag ich mal, wie Michael Schumacher damals. Sebastian Vettel hatte 2, 3, 4 richtig gute Jahre, was bestimmt auch die Aufmerksamkeit gepusht hat. Jetzt ist der Sohn von Michael Schumacher da vielleicht, was vielleicht auch langfristig nochmal Potenziale mit sich bringt. Aber Michael Schumacher war schon das Formel-1-Gesicht in Deutschland, was halt definitiv für die Aufmerksamkeit in diesem Land fehlt.
Ja, du hattest eingangs von 3 Rennserien gesprochen, über die wir sprechen können. Die deutsche Tourenwagen Masters ist, glaube ich, eine, die in Deutschland durchaus eine Bedeutung hat. Jetzt am Wochenende am Nürburgring ist ja dann das letzte Rennen gefahren worden, der Champion gekürt worden. Und da haben wir insofern auch eine ganz aktuelle Meldung, dass man eben innerhalb der Gruppe Sat1 ProSieben von Sat1 zu ProSieben wechselt.
Was hat das für einen Sinn für die DTM?
Ich glaube, man will ja ProSieben so ein bisschen als den Männersender im Sport aufbauen. Und Motorsport, glaube ich, ist mehrheitlich gesehen etwas, was Männer mehr interessiert als Frauen. Und dann passt es zu ProSieben besser als bei Sat1 vielleicht eher Fußball aufgehoben.
Also einfach, weil es image-technisch ein besserer Fit ist. Kann man so vielleicht begründen.
Glaube ich schon. Also wie gesagt, diese 3 Buchstaben DTM ist ja die Marke. Als ich in den 90er Jahren für den Veranstalter dort mit meiner Agentur tätig sein durfte, da hieß sie noch Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Und das vielleicht auch eine kleine interessante Anekdote aus der Geschichte heraus. Die FIA muss solche nationalen Rennserien ja auch genehmigen. Und da hat man gesagt, ja, das dürfte machen, aber nur ein Auslandsrennen. Und da wir aber in Italien waren und in England und in Österreich, also mehr als eins, hat man gesagt, okay, dann ändern wir halt den Namen. Da heißt es nicht mehr Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, sondern Masters, dann waren wir mit der FIA quitt. Und jetzt ist man auf dem Weg mit steigendem Interesse der Zuschauer, aber auch der Marken. Nicht? Also zu der Zeit, wo ich da aktiv war, da war Opel, Mercedes und mal Alfa Romeo und irgendwie ist immer einer von den 3 Meister geworden. Jetzt haben wir eine Handvoll Marken und das macht die Sache sicherlich interessant, zumal eben bis zum letzten Rennen 4 Fahrer in der Lage waren, beim letzten Rennen noch Champion zu werden.
Was ich gerade so ein bisschen überlegt habe, generell Motorsport, die Wahrnehmung von den Zuschauern. Wenn du das jetzt mal mit Fußball vergleichst, eigentlich ist es ja cooler oder interessanter, ein Fußballspiel im Stadion zu gucken als vorm Fernseher. Beim Motorsport, klar ist es auch cool, wenn du da irgendwie dann am Nürburgring sitzt und die rasen da mit ihren, was weiß ich, wie viel km/h die fahren, aber die rasen daher trotzdem vorm Fernseher. Du hast so viele auch spannende Informationen. Du kannst auch hören, was die Fahrer mit ihrem Teamchef diskutieren oder du siehst irgendwelche Statistiken über Geschwindigkeiten und Sekunden oder Millisekunden, die da wirklich entscheidend sind. Das heißt, ich glaube, beim Motorsport ist diese mediale Aufmachung noch viel bedeutender und interessanter als bei anderen Sportarten wie Fußball oder Basketball oder was auch immer.
Bin ich ganz deiner Meinung. Also der medial vermittelte Sport hier im Bereich der Formel 1 ist sicherlich attraktiver. Wir sehen also, wie hochgeschaltet wird, welches Drehmoment die haben. Radio ist dabei, wir haben Kommentare, Wiederholung, alles diese Dinge. Und wenn du auf der Haupttribüne bei Start und Ziel sitzt, dann hast du nur Jum, Jum, Jum und weißt gar nicht, was los ist. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Atmosphäre dort an einer Rennstrecke sensationell. Da wird eben gecampt, da haben wir ein Zeltlager, da gibt es Vorveranstaltungen. Also ich habe die Rennserien da damals nur die DTM, sehr genossen, weil das ist eben ein Gefühl und dann ist eben das Hauptrennen am Sonntag die Krönung von Skanze, aber eben nur ein Teil von Skanze.
Mhm. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt ja, also man spricht ja immer davon, dass die Medien ja einen Sport oder ein Spiel verändern können. Und ich glaube, oder was heißt verändern, die Wahrnehmung ganz anders darstellen. Und ich glaube, dass das Fußballspiel an sich von den Medien gar nicht anders dargestellt werden kann.
Ah.
Aber der Motorsport, das Rennen, das ist ein ganz anderes Erlebnis vom Fernseher, als wenn du im Stadion oder da an der Rennstrecke sitzt, weil du siehst immer nur diesen einen Bereich vor dir und im Fernsehen siehst du wirklich einerseits das ganze Rennen, du siehst kleinere Szenen, du siehst mehrere Kurven und hast natürlich noch diese weiteren Zusatzinformationen, die das zu einem ganz anderen Erlebnis für dich machen.
Deswegen hast du recht.
Der Unterschied zwischen vor Ort und medialer Berichterstattung ist was ganz anderes im Motorsport.
Ich hätte mir gestern beim 4-0 gegen Nordmazedonien auch gewünscht, nur im Fernsehbereich zu bleiben und nicht im Stadion. Ich habe also übrigens auch, wenn wir das so annehmen, die ganzen Buhrufe und die negativen Dinge und die Laserpointer, das ist so dermaßen unsportlich und da hätte man auch medial noch stärker darauf eingehen können. Aber dein Aspekt ist wirklich interessant, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Inwieweit kann also eine Sportart attraktiver sein im Fernsehen? Geisterspiele, Geisterveranstaltungen, als eben vor Ort.
Ja, muss ja nicht immer attraktiver sein, sondern einfach ganz anders. Ein ganz anderes Erlebnis, kann man gar nicht sagen. Und was im Motorsport natürlich auch noch ein ganz großes Thema ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. In der DTM haben die nämlich jetzt Nachhaltigkeit als ein großes Ziel für die Zukunft ausgesprochen. Und zwar sollen, glaube ich, bis 2023 oder 2024 mit Elektromotoren an den Start gegangen werden.
Und damit sind sie konkrete Konkurrenz zur Formel E, zwar eine andere Kategorie, aber die haben ja, wie man aus dem Namen ableiten kann, von vornherein auf Elektromobilität gesetzt. Bin gespannt, ob das klappt. Die Frage ist eben, für was interessiert man sich als Zuschauer oder eben als vor Ort Teilnehmer? Interessiert man sich jetzt für den Benzingeruch oder für die Leistung, die die Fahrer da über einen ganz langen Zeitraum bringen?
Ich denke mal, dass das Thema Nachhaltigkeit in dem Sinne einfach aufkommt, weil es generell in der Gesellschaft mittlerweile so eine hohe Bedeutung hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass man denkt, damit kann man seinem Image mit Sicherheit was Positives verleihen. Ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir an die drei Fragen. Da geht es nämlich auch direkt zu Beginn um das Thema Nachhaltigkeit.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, wir haben es gerade angerissen, das Thema Nachhaltigkeit. Glaubst du, das wird auch in Zukunft, auch vielleicht in der Formel 1 oder generell im Motorsport, zunehmend wichtiger?
Ja, also die Weltbevölkerung schaut auf das Thema, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, wie gehen wir mit Ressourcenschonung um. Wir haben ja über Felix Neureuther letztes Mal gesprochen, wie das Thema Skisport dort betrachtet wird. Also man kann sich dem Thema nicht ganz entziehen. Ich denke aber, dass Verbrennungsmotoren nicht vollkommen verbannt werden, sondern vielleicht eine Nische haben, aber ganz verdrängt werden sie nicht. Schon jetzt sind ja die Formel-1-Rennen, zumindest statistisch, rechnerisch gesehen, CO2-neutral, weil man sie eben mit Ersatzpflanzungen neutral stellt.
Okay. Und das hatten wir gerade auch schon mal angesprochen, so das Thema nationaler Helden wie Michael Schumacher. Wie wichtig ist das für das Interesse innerhalb einer Nation am Sport?
Also zunächst mal bin ich froh, dass Mick Schumacher in Ruhe gelassen wird von den Medien und von dem ganzen Trubel. Er fährt ja im Moment noch, sagen wir mal, hinterher. Also er ist ja nicht in der Gefahr, irgendwie einen Podestplatz zu bekommen. Und er kann sich also eingrooven, das finde ich gut. Ob er es eben in die großen Fußstapfen seines Vaters schafft, werden wir sehen. Aber weißt du, mir fällt gerade ein, wir haben ja über 50 Sportfachverbände im DOSB. Ich glaube nicht, dass wir beide 50 Helden in den oder Idole hinbekommen. Und das ist unser großer Mangel. Wir haben zu wenig Idole, nicht nur in der Formel 1 oder im Motorsport, sondern wie gesagt, wir müssten ja für jede Sportart müssten wir ja mindestens ein, zwei Idole benennen können. Und diese 100 Menschen kriegen wir nicht aufgelistet. Und das ist ein Problem.
Das Problem ist, wenn du halt mal so ein Idol hast, was dann halt älter wird und dann später rauskommt, neue Idole müssen sich ja erstmal entwickeln. Niemand ist mit 18 oder 19 Idol für die ganze Nation. Das heißt, du wirst immer bestimmt ein paar Jahre dazwischen haben, wo es halt nicht so ganz passt. Aber gut, hoffen wir, dass es vielleicht mit Mick Schumacher, wer weiß. Wir wollen ihn nicht unter Druck setzen, aber vielleicht wird es ja was. Und zu deinem persönlichen, verfolgst du den Motorsport intensiv oder wie bist du da hinterher? Und falls ja, vielleicht, was fasziniert dich besonders an der Sportart?
Also als ich so jung war wie du, da habe ich mich mit Motorsport eben bezogen auf DTM und dann Porsche Carrera Cup und alles, was an dem Wochenende gelaufen ist, sehr interessiert. Dann war man ja auch eingebunden, jede Woche über mehrere Monate hinweg. Das ist ein bisschen verlagert worden von dem Vor-Ort-Interesse jetzt hin zum Fernsehen. Insgesamt interessiert mich schon und fasziniert mich schon die Ingenieursleistung, weil das ist eines dieser USPs. Das, was in der Formel 1 an Ingenieurswissen vorhanden ist, das können Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher an ihren Autos auch erleben, weil das ist dann sozusagen Wissensmanagement des Unternehmens für den Abverkauf von Fahrzeugen.
Definitiv. Also die Komplexität im Motorsport ist schon faszinierend. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ein ganz wichtiger Hinweis für euch. In der nächsten Woche machen wir nämlich eine kleine Herbstpause. Das heißt, nächste Woche wird keine neue Folge kommen. Ihr könnt euch aber darauf verlassen, dass wir dann in 2 Wochen wieder für euch da sind mit sicherlich einem ganz spannenden Thema. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch dann wieder einschaltet. Wieder der Hinweis zum Ende. Abonniert uns gerne, schreibt uns auch irgendwelche Themenvorschläge oder gerne Feedback an sport@ist.de. Und dann hoffen wir, dass ihr uns in 2 Wochen wieder zuhören möchtet. Sagen bis dann und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.